Nadine Kuhles, Künstlerin, liebt Göttinnen. Göttinnen. Lustig, wenn ich 2023 Göttinnen in mein Keyboard hacke, dann wird da ein G von der Autokorrektur mit reingeschummelt. Und auf einmal steht da Göttingen. Und das passt ja gar nicht. Und das bringt mich natürlich zu überlegen, warum hat die Autokorrektur eigentlich die Göttinnen nicht auf dem Schirm? Viele andere haben die auch nicht auf dem Schirm. Und das führt zu einem der vielen interessanten Themen, die vielleicht in wenigen Podcasts bisher besprochen wurden, aber heute in Nadines Folge zu einem ihrer Kernthemen führen. Interessiert? Dranbleiben! Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. Liebe Nadine, herzlich willkommen zu deiner Folge des Erntehelfer-Podcasts. Wir sitzen völlig unerwartet nicht bei dir im Atelier, wo wir gerade noch waren, aber da haben uns die Bauarbeiten auf der Straße rausgetrieben. Und jetzt sitzen wir hier unten am Rhein. Es wird sicherlich die eine oder andere Möwe durch die Aufnahme flattern. Die Sonne scheint und es ist, glaube ich, ein ganz guter Platz, oder?
Super Platz, Rüdiger. Und ich bin sehr verwundert und positiv überrascht, was für tolle einleitende Worte du jetzt hast. Ich würde jetzt klar denken, du arbeitest auf der Bühne und nicht hinter der Bühne. Das ist schon, da sitzt jedes Wort. Fantastisch. Ja, und ich bin sehr gespannt auf deine Fragen. Aber du hast recht, der Platz ist ideal. Ein bisschen Sonne. Mal echtes Licht brauchen wir auch mal.
Das brauchen wir auch, absolut. Ja. Genau. Es wäre natürlich wunderbar gewesen, die Atmosphäre deines Ateliers mit in die Aufnahme reinzubringen. Ich denke da ja energetisch, sowas fließt ja auch ein in so ein Gespräch. Aber jetzt ist es einfach an dir, dein Künstlertum hier entsprechend auf der grünen Wiese entstehen zu lassen.
Wir sind ja zum Glück nicht so weit entfernt, ne? So ein paar Meter Luftlinie, vielleicht schwingt da noch energetisch ein bisschen was rüber von der Kunst.
Fantastisch. Ja. Ich habe mir ein Zitat aufgeschrieben, was ich total sympathisch fand und ich würde sehr gerne mit dem Zitat ganz kurz anfangen. Ja. Und da hast du irgendwann mal geschrieben oder gesagt, wer sagt, dass Künstler chaotisch sein müssen? Als Künstlerin musst du kreativ und organisiert sein, um nicht dein Farbschema mit deinem Lieblingsessen zu verwechseln, deine Termine nicht mit deinen brillanten Ideen zu vermischen, dein Atelier nicht in ein Schlachtfest zu verwandeln und dein Konto nicht schneller zu leeren als deine Acrylfarben.
Das hat dir gefallen, ne?
Habe ich auf deiner Homepage gefunden und habe mir gedacht, wie genial, weil das ist einfach ein fantastischer Einstieg irgendwie, weil ich mir dachte, ja, da hast du eigentlich viele Aspekte des Künstlerinnen-Daseins schon mal mit reingepackt, oder?
Naja, es ist ein Vorurteil, mit dem man konfrontiert ist, weil ich höre das oft, dass oder befreundete Galeristen, die dann die Augen rollen, sagen, ach, der Künstler ist wieder nicht aufgetaucht heute zum Meeting. Ach, ist ja ein Künstler, die können sich das erlauben, ne? Die sind ja so kreativ. Und dann denke ich mir so, nee, eigentlich gilt es für Künstler wie für alle anderen, die zusammenarbeiten an größeren Projekten und wo andere Menschen involviert sind. Das ist eine Frage von Respekt auch, nicht nur mir gegenüber, meinem eigenen Konto gegenüber oder meiner eigenen Arbeit oder meinem eigenen Ziel, meinem eigenen Plan, sondern gegenüber allen Leuten, die involviert sind. Ja, man macht ja nicht nur seine Bildchen für sich selber, man organisiert ja vielleicht auch mal eine Ausstellung oder macht eine Präsentation oder hat einen Auftragsjob. Mein letzter Auftragsjob war ja dieser Uterus für die Klinik. Da hatte ich eine feste Deadline und ich hatte auch eine Vorabgabe oder eine Vorpräsentation. Oder da überlegt man sich, welches Farbschema präsentiert man. Und wenn man da nicht so einen Hauch organisiert ist, zwar jetzt nicht so wie eine Büroangestellte mit 20 Excel-Tabellen, aber du musst ja schon eine Idee, du musst ja schon einen Plan haben. Wann sollen meine ersten Konzepte fertig sein? Wann sind die ersten Skizzen so weit, dass ich da hingehen kann und eine Präsentation machen kann? Wann soll das Bild fertig sein? Vielleicht nicht einen Tag vorher, sondern vielleicht 3 Wochen vorher, dass ich es noch rahmen kann. Ja, da musst du schon in der Lage sein, dich ein bisschen zu organisieren. Ja, und damit einhergeht natürlich alles andere auch, jetzt mal abgesehen von all dem Finanziellen und so. Ne?
Das ist direkt mein zweites Stichwort hier gewesen. Uterus Blooms war der Arbeitstitel von dem Werk, oder?
Ja.
Erzähl mal was darüber. Ich habe Bilder gesehen von der Übergabe, von der Einweihung. Ich finde, das ist so sympathisch, weil im Endeffekt ja dein Kernthema, eins deiner Kernthemen, da hinkommt, wo es hingehört, wo es wirklich genau darum geht. Erzähl doch mal.
Ja, darüber habe ich mich auch sehr gefreut, weil ich habe ja einmal das Thema als Künstlerin und ich komme ja aus der Mode und ich habe halt sehr viel diese überladenen Frauen, Darstellungen, Porträts mit großer Symbolik, aber ich interessiere mich ja auch sehr, wie du weißt, für diese alten Mythen und alte Göttinnen und welches Thema für die Frauen in diesen ganzen archaischen Überlieferungen drin steckt. Und interessant war, dass mich die Klinik darauf angesprochen hat, etwas für den Kreissaal zu machen. Und das war erstmal so eine vage Idee, die stand im Raum. Und da, also mit diesem Auftrag und mit diesem Briefing, bin ich dann ins Atelier und habe überlegt. Und dann kam die Idee mit diesem floralen Uterus. Mhm. Denn was viele nicht wissen oder was so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, dass dieser Uterus ein uraltes Symbol ist für Weiblichkeit oder ein uraltes Symbol in vormonotheistischen Religionen. Mhm. Ja, da leitet sich der Stierkopf von ab. Mhm. Das steht für das zyklische Prinzip. Also man hatte da schon ein sehr genaues Wissen darüber, wie diese erneuernde Kraft funktioniert, was es mit dem Menstruationszyklus auf sich hat, der synchron mit dem Vollmond getaktet ist. All diese Dinge, die uns so gar nicht mehr bewusst sind, die aber eine zentrale Rolle gespielt haben im Zusammenleben der Menschen und die Frau mit ihren reproduktiven Eigenschaften in das Zentrum der Gesellschaft gerückt hat. Ja, heute ist es ja eher, das ist so eine Belastung für uns noch als Mutter, ja, in diesem System. Wir müssen dann auch noch funktionieren und auch noch Mutter sein oder wir wollen nicht auf das Mutterdasein reduziert werden und dieses Mutterdasein ist so ein bisschen etwas, was uns eher schon fast zur Last gelegt wird, als dass es so was Heiliges, was Göttliches, was Verehrungswertes ist. Ja, und dass das so eine andere Welt ist, das hat mich schon sehr fasziniert. Und ich habe versucht, dieses Gefühl damit herüberzubringen. Also da habe ich diesen Entwurf gemacht, habe den präsentiert. Dann gab es noch ein langes Hin und Her, weil das natürlich dann auch eine heftige Aussage war, weil dieser Uterus, der ist das ist dann nicht nur irgendwie ein schönes, abstraktes Bild in einem Kreißsaal, sondern das ist dann halt auch eine Aussage. Und dann, dann sollte das auch noch so groß werden. Erst war es als kleinere Bildserie geplant, dann haben wir das auf 1,20 Meter hochgezogen. Das hängt jetzt quasi über den Frauen, die diese Niederkunft haben. Und ich habe da auch jetzt schon das erste Feedback bekommen von den Hebammen, die gesagt haben, oh, ist das so toll, dass jetzt die Kinder geboren werden unter diesem Uterus. Und so. Das ist schön. Ja, und das hat mich auch gefreut, weil da so die, wie du schon sagst, da kommt jetzt so, die Dinge kommen jetzt so zusammen. Und es ist dann interessant, von welcher Seite das so an dich herangetragen wird, weil man hat ja immer auch als Künstler, egal wie strukturiert oder nicht, du hast ja trotzdem auch manchmal so Phasen von Selbstzweifeln. Denkst du, warum mache ich das überhaupt? Und warum beschäftige ich mich damit? Und ja, und dann kommt sowas auf dich, dann kommen wieder diese Anliegen auf dich zu und du merkst, okay, es hat vielleicht doch seinen Sinn und Zweck.
Wie kam die Klinik auf dich zu? Wie kam der Kontakt zustande?
Das war in der Tat auch ein persönlicher Kontakt. Ich hatte irgendwo beim Essen mich mit der Geschäftsführerin einer Klinik unterhalten und dann, das war einfach ein Smalltalk. Und dann hatte die meine Arbeit recherchiert im Nachgang und sich das irgendwie auf Instagram angeguckt und ist dann später auf mich zugekommen, hat gesagt, also das müssen wir, also das finde ich ganz spannend. Ich habe viele Künstler in meinem Bekanntenkreis und ich sammle selber Kunst, aber das ist etwas, da möchte ich, also das würde gut in unsere Klinik passen. So, und da kam das, ja, das war natürlich toll.
Ja. Das ist ja eh so schön, weil ich war im Rahmen meiner Schreinerausbildung hier in Köln mal bei einer Versicherung und da haben wir diese ganze Vorstandsetage gemacht und dann ging es am Schluss darum, die richtigen Kunstwerke auszuwählen. Und ich habe das so in Erinnerung, dass ich diesen Prozess total widerlich fand, weil es ging wirklich nur um Formate und Farben.
Ja, ja.
Also es war überhaupt nicht das Thema, was ist denn da eigentlich die Botschaft? Gibt es da einen thematischen Bogen, der da irgendwie rein soll? Natürlich ging es auch um Renommee. Also ich habe das natürlich nur ganz am Rande
mitgekriegt. Der Wiederverkaufswert,
so,
ja.
Oh, furchtbar, furchtbar.
Ja,
und dann mussten natürlich von den richtigen 5 da irgendwie die Werke hängen. Und das ist ja wahrscheinlich auch ein recht gängiges Modell. Und wenn du dann wirklich über deine Botschaft, über die Emotionen da an den richtigen Platz gekommen bist, ist das doch total perfekt.
Das ist super. Es ist auch genauso, wie du sagst, es gibt ganz viele Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, diese Künstler mit großen Firmen, Banken, Versicherungen zu vermitteln, ja, damit die da bloß nicht irgendwie einen falschen Griff machen oder eventuell den Fehler machen, aus dem eigenen Geschmack heraus zu entscheiden. Ja. Wo kämen wir denn da hin? Ja. Das geht doch nicht. Ja. Da muss schon, weil ich meine, das Kunstwissen, das muss man ja sich akademisch erarbeitet haben. Wo kämen wir denn da hin? Mhm. Wenn da jeder aus seinem eigenen Gefühl heraus entscheiden würde, was er gut oder schlecht findet, das ist ja eine Unverschämtheit. Ja. Deswegen musste ein Experte, ein renommierter Experte, muss das natürlich entscheiden. Mhm. Aber ich habe auch, bevor dieses Projekt entstanden ist, recherchiert. Und es gibt wirklich in den USA und in Skandinavien Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, Künstler mit Krankenhäusern zu vermitteln und mit Hospitälern, weil da sind doch schon echt einige Kliniken. Die sehen wahnsinnig aus. Die machen auch so Murals innen. Ja? Die Wände sind wahnsinnig bemalt und auch echt hart an der Grenze zu, wie soll ich, Christiana. Ja, so wirklich, so wirklich alles total, gerade die in Skandinavien, wirklich wo bunte Gänge sind. Nicht nur in den Kinderetagen, sondern das ist dann wirklich als Konzept jede Etage anders. Das ist eigentlich eine tolle Sache, weil ich meine, wer will schon, ich meine, längere Krankenhausaufenthalte sind Horror, auch schon deswegen, weil es so tot aussieht.
Ja, genau. Und vielleicht hast du noch pro Etage einen anderen Kackfarbton, aber das war es dann auch schon irgendwie so.
Ja. Mhm. Ja, so ist das jetzt.
Ja, die Skandinavier wieder. Also ich denke da sofort an die U-Bahn-Stationen in Stockholm, was ja auch, da ist ja jede einzelne ein unglaubliches Kunstwerk.
Habe ich noch gar nicht gesehen. Es ist schon so lange her.
Wunderschön.
Ja, toll.
Wunderschön.
Ja,
das ist auch so die Zugang zur Unterwelt. Also das
ja.
ist ganz viel haben die das so aufgegriffen, dass man echt das Gefühl hat, so wow, jetzt kommt gleich, jetzt geht rechts zu Valhalla. So.
Ja. Ja, diese germanische Mythologie, das stimmt. Ja. Nee, das sind wir leider noch weit von entfernt und es, die Mühlen mahlen doch langsam im Kulturdezernat unserer Stadt. Ja.
So, das nehmen wir mal als ganz großen Hinweis. Hallo hier Stadt Köln, hallo hier Krankenhausbetreiber. Also man kann wahnsinnig viel machen. Also Kunst ist da sicherlich ein sehr, sehr wertvolles Unterstützungsmedium.
Allerdings. Und vertraut auch auf die jungen, kreativen, neuen Talente. Es muss nicht immer die Investition sein, die man dann in 50 Jahren nochmal gewinnbringend verkaufen kann. Ja, es geht ums Hier und Jetzt.
Ja. Was ja total traurig ist, weil letzten Endes wären ja auch die alten Recken nie an den Punkt gekommen, an dem sie dann irgendwann waren, wenn man nicht irgendwann mal an sie geglaubt hätte.
Ja!
Also das ist ja das Bescheuerte. Aber
die waren ja oft sehr überzeugt von sich selbst. Ne? Die, zumindest die jetzt noch in den Museen hängen. Ja. Also so ein Picasso war nicht unbedingt so ein schüchterner Typ.
Ne? Nee, überhaupt nicht. Jetzt hatten wir gerade schon den Begriff Mythologie im Raum und ich weiß nicht, du wirst es am Rechner nicht mehr haben. Als ich mich vorbereitet habe für unser Treffen heute, habe ich Göttinnen geschrieben und meine Autokorrektur am Rechner macht da Göttingen drauf.
Ja, immer.
Das ist der Hammer, oder?
Ja, ist.
Ist das nicht irre?
Ja, ist. Also, es gibt das nicht, das Wort.
Ja.
Es gibt jetzt nicht das Wort Göttinnen.
Aber das zeigt doch, was da 2023 noch zu tun ist, oder?
Also, Ja, es wird immer noch, also wenn ich das Wort Göttin erwähne, erstmal denken alle an Schönheitsprodukte oder ätherische Schönheiten aus Netflix-Serien, die mit dem Lasso durch die Gegend fliegen, so ein bisschen superheldenmäßig, so an der Seite noch Thor und auf der anderen Seite vielleicht noch Zeus, dazwischen ist sie. Die Göttin in Hotpants.
Genau, große Brüste, Hotpants.
Ja, so ein bisschen diese. So, und das, das ist aber eine Zeit gab, in der diese Göttin wirklich eine Rolle gespielt hat. Überall in der Welt, nicht nur in Indien und nicht nur irgendwo in einem Dschungel von Südamerika oder in Ägypten, sondern auch bei uns hier in Köln. Ja? Wir haben das Matronenheiligtum noch in Köln stehen, also im Römisch-Germanischen Museum, mitten am Neumarkt, hinter nach Schaufenster, steht eines der ältesten Heiligtümer unserer Urahnen. Das sind die drei Matronen. Und während in jedem Yoga-Studio ein kleiner Buddha steht, also don't get me wrong, ich mag die Buddhas, ja, aber die drei Matronen erinnern uns eigentlich, dass alles im Einklang sein muss mit der Natur. Ja. Diese drei Generationen stehen für dieses zyklische Prinzip. Jeder dieser Statuen trägt einen Mondanhänger. Ja, das ist das Symbol für dass alles, was vergeht und stirbt, auch wiederkommt. Ja. Da steckt so viel drin in diesen Matronen, ja, dass ich mich frage, wieso hat uns das keiner erklärt? Sie sind ja real. Es ist ja nicht irgendwas, was man sich ausgedacht hat, um die Priester zu ärgern der katholischen Kirche, sondern sie sind ja noch da, man kann sie sich angucken. Sie sind überall auf der ganzen Welt. Und das Witzige ist halt, und das ist ja so mein Thema, dass diese, wenn es den Mythen gibt dazu, bei den Matronen ist es eher so die Symbolik, in die man ganz viel mit der man ganz viel arbeiten kann, aber es gibt zum Beispiel von Göttin Freya oder von Göttin Inanna, Göttin Kali, da gibt es ja mythologische Geschichten. Und wenn man sich mit denen befasst, dann stellt man fest, dass diese Frauen nicht nur Mütter und Ehefrauen waren, sie waren auch sexuelle Wesen, sie haben sich die Dinge genommen, die sie wollten, sie hatten oft dieselben Krisen oder Probleme und Zwiespalte in ihrem Leben, die wir moderne Frauen haben, nur dass sie 6000 Jahre alt sind. Ja? Und ich frage mich, warum hat man mir das nicht vorher gesagt? Ja? Wenn Göttin Inanna in ihrer Überlieferung, in dieser Mythologie, die noch vor der Bibel aufgeschrieben wurde, in die Unterwelt geht, um sich dann mit ihrem dunklen Selber auseinanderzusetzen, mit ihrer Schwester, sich von ihrer dunklen Schwester, ihrer dunklen Seite töten lässt, auf brutalste Art und Weise, nur um am Ende von ihrer Freundin wieder gerettet zu werden. Es ist natürlich ein bisschen komplexer. Die Freundin ruft eigentlich ihren Vater und der kommt dann und schickt die Geister. Ne? Also, ne? Aber im Endeffekt ist es dann die Rettung. Sie kommt zurück und sie ist wie neugeboren. Diese Wiederauferstehungsgeschichten, die auch Wiederauferstehungsgeschichten, die dann später auch im religiösen Zusammenhang immer wieder adoptiert wurden, die sind uralt. Aber ich kann mich da reinsteigern, Rüdiger, du merkst es ja, schon. Ne? Aber ich, ja, das ist so ein Thema. Und deswegen habe ich jetzt vor, dieses Buch auch dazu zu illustrieren. Ich habe diese Geschichten ja auch gesammelt, aber es gibt tausende von Büchern mit diesen Geschichten. Kann man sich alles kann man sich alles durchlesen. Nur, es gibt so wenig Buntes, Lustiges. Und ich dachte, das ist jetzt so meine Aufgabe für die nächsten Jahre. Deswegen schreibe ich an dem Buch und ich illustriere es, ja, damit das Ganze nicht mehr so schwer zugänglich ist. Ja.
An was für einem Punkt bist du denn? Wie weit?
Ich habe nächste Woche einen Termin mit dem Verlag.
Wow, das klingt hervorragend.
Ja. Aber gut, das ist auch immer natürlich Verhandlung, weil es wird ein illustriertes Buch. Das bedeutet, es ist nicht so, dass ich ein Manuskript abliefere und dann gibt es ein Lektorat und dann let's go, sondern ich habe den Anspruch, dass dieses Buch auf jeder Seite, wie in kleinen Schaubildern, mir auch witzig erklärt, wo die Verdrehung stattfand. Und dazu brauche ich schon ein bisschen auch einen anderen Vorlauf, auch vielleicht ein anderes Budget, weil es muss grafisch bearbeitet werden. Wir müssen schauen, dass es gut gesetzt ist. Es soll ein schönes, buntes, geiles Buch auch zum Anfassen sein.
Eben, der qualitative Anspruch ist natürlich auch ganz anders.
Soll auch irgendwie, von dem, man muss es anfassen, muss reingucken, nach drei Seiten denken, wow, was ist das denn? So, das ist jetzt mein Anspruch, Rüdiger. Wir werden sehen, ne?
Hast du mal in so eine Crowdfunding-Richtung gedacht dafür?
Ja, habe ich auch gedacht. Ich habe einige Leute, die ich kenne, die das gemacht haben, aber die haben das auch bekommen, das Geld, um das Buch zu produzieren, aber der Vertrieb ist das Thema. Und du bist, weißt du, das ist im Endeffekt, ist das doch die Monsterarbeit. Und ich habe ja schon mal ein Buch geschrieben. Das war allerdings dieses damals noch Taschen für Fashionistas. Das war, als ich mein Modeunternehmen hatte. Und da habe ich, also gut, die hatten ja einen Stand auf der Frankfurter Buchmesse, das war halt toll. Die haben die Pressearbeit gemacht, dann waren dann Seiten aus meinem Buch in der Welt am Sonntag oder so. Das ist dann schön, ne? Das kriegst du, wie willst du das machen? Du musst dann jeden Tag irgendwelche Pressemitteilungen rausschicken und du brauchst auch die Kontakte. Und bist du, wenn du als Verlag da schon 20 Jahre unterwegs bist, dann hast du diese Strukturen. So, und je nachdem, wie groß oder klein du bist. Ne? Ob die mich da jetzt in die NDR-Talkshow reinbringen, weiß ich nicht. Ne? Aber ich kann es ja jetzt mal manifestieren.
Okay, also wir schalten jetzt den Klicker an und wenn wir bei 1 Million gehörten Folgen von dem Podcast sind und Menschen, die dann rausziehen in die Welt und sagen, ich will dieses Buch haben, dann muss es spätestens diesem Verlag auch in den Ohren klingeln. Ach, wie schade.
Manchmal ist es auch das eine, ja, manchmal macht man die eine Sache oder das eine, wie gesagt, also mit dem Uthaus, manchmal sitzt man genau, das ist dann sehr seltsam, welche Menschen auf einmal zu welchem Zeitpunkt zusammenkommen und welchen Dominoeffekt das hat. Das weiß man nie. Deswegen alles mal antippen.
Aber der Verlag, da hast du auch ein gutes Gefühl? Also du,
ich treffe die zum ersten Mal in 1,5 Wochen.
Okay, ja. Toi, toi, toi dafür.
Ja, ja, genau. Das ist jetzt so der Stand, Rüdiger. Ne? Klasse. Ein großes Projekt und wir schauen mal. Ja. Welche Fragen hast du denn noch?
Ach du, ich würde an dem Punkt eigentlich, weil ich glaube, wir führen gerade so ein Gespräch, das würde uns auch bis heute Abend noch weiterbringen. Ich würde an dem Punkt eigentlich ganz gerne mal den relativ üblichen Break machen und mich einfach, du hast es ja auch schon ein bisschen durchklingen lassen, so in deinen Werdegang reingeben. Ja. Weil der Erntehelfer heißt ja auch Erntehelfer. Ach, guck mal hier. Ja, gerade hatten wir im Hintergrund den riesengroßen Dampfer, der hier am Rhein eingeparkt hat. Jetzt sind es die Stöckchen holenden Hunde. Also das ist auch eine spannende Umgebung. Nur mal so zur Orchestrierung dieses Hörbuchs hier gerade. Klasse. Mich würde das jetzt erstmal interessieren, dass du vielleicht einfach mal die Stationen kurz zusammenfasst, die dich dahin gebracht haben, jetzt hoffentlich als nächstes weitere tolle, große Auftragswerke zu machen und vor allem dieses tolle Buch über die Göttin rauszubringen. Was für Stationen sind denn da, möchtest du uns denn da präsentieren?
Also ich bin aufgewachsen in Köln, glücklicherweise auch direkt im Zentrum. Und ich habe schon sehr früh so Malkurse gemacht, ich habe immer gemalt. Es gab glücklicherweise immer nachmittags so ein Künstler, der zu uns gehört hat, der hat irgendeine Förderung bekommen da von der Stadt Köln. Also da hat die auch mal was Gutes gemacht, die Stadt. Ja, hat diesen Künstler geschickt und dann gab es dann immer quasi Kunstunterricht. Und da habe ich dann Sachen gelernt, die ich im normalen Kunstunterricht nicht gelernt habe. Wie man eine Leinwand bespannt oder wie man selber Farben anmischt oder wie man mit Gips Abdrücke macht. Ne?
Also, das, was Spaß macht auch.
Ja, und was auch groß, was so ein bisschen think big, ne? Nicht so wie malen die Impressionisten auf unserem A4-Block nach, sondern das war halt irgendwie so ein bisschen Action. Und entsprechend konnte ich das auch, also in Köln, das war, unten gab es das Renania, das war so eine Art großes Künstlerkollektiv, das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht und dann kam es so, wie es kommen musste. Ich habe meinen Eltern dann nach dem Abi erklärt, dass ich gerne Kunst studieren möchte. Und da hat man mich dann dezent darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht so eine tolle Idee ist und dass ich vielleicht erstmal eine Ausbildung machen sollte. Und dann habe ich mich kurzerhand entschieden, als Au-pair-Mädchen nach London zu gehen, um da Zeit zu schinden und mir das Thema mit der Ausbildung quasi zu umschiffen. Und auch den leicht schwelenden Konflikt zwischen mir und meiner Mutter und den unterschiedlichen Lebensentwürfen, die wir irgendwie vorhatten, ich für mich und sie für mich, ja. Mein Vater, der stand da so ein bisschen dazwischen, er hat sich nur gedacht, um Gottes Willen, ne? Die beiden Furien, ja, sich da die Köpfe eingeschlagen haben. Und ich bin dann nach London erst als Au-pair-Mädchen und da hieß es noch so, du und Au-pair, du weißt doch nicht mehr, wie man eine Waschmaschine anmacht. Aber ich hatte trotzdem einen riesen Spaß, weil ich bin dann glücklicherweise in so einer Familie gelandet, bei der ich gedacht habe, endlich normale Leute. Ja, also die waren so ein bisschen eine Mischung, also wir waren eine reiche jüdische Familie aus London, die sich aber entschieden haben, buddhistisch zu leben. Der Patenonkel war irgendwie so ein Lack- und Leder-Fetisch Transtyp und die Mutter hat bei MTV gearbeitet, der Vater hat irgendwelche Trommelkurse für Manager gemacht. Also es war halt genau das, was ich mir immer gewünscht habe.
Wow,
ja.
Und dann schön. Hab ich das getan. Und das in London. Klasse.
Und dann war ich da in dieser Familie und habe gedacht, boah, geil. Und habe mich dann irgendwie habe da auch schnell Fuß gefasst und das war irgendwie ganz toll für mich. Und und ehrlich gesagt, ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, dass ich nicht immer so der schräge Vogel bin. Ja? Weil ich hatte schon immer so ein bisschen als Teenager auch den Hang, mich so ein bisschen übertrieben anzuziehen. Ja, so leicht, so schon in Richtung Transvestit, ja, obwohl, ja, weiß gar nicht, ob das hier, ne? Aber hatte immer das Gefühl, wahnsinnig hohe Plateauschuhe, Secondhand-Kleider, pink und war auch oft dann, bin damit halt auch oft angeeckt, weil in der Kunstszene, insbesondere in den akademischen Kreisen, wirst du dann doch eher auch ernst genommen oder als Mensch mit Tiefgang wahrgenommen,
ja, ja,
wenn du nicht zu laut und zu quietschig bist, ja, weil alles andere ist doch wirklich eher etwas trivial und hat den leichten Assi-Touch. Ja,
so ein Klamauk.
Ja, genau, du bist dann irgendwie so. Und das hat mir immer, das hat mich schon in den Konflikt schon immer selbst gesetzt, weil ich mir gedacht habe, muss ich denn jetzt depressiv sein, um als Künstlerin hier ernst genommen zu werden? Das ist doch unverschämt. Ja. Und das habe ich in London das erste Mal das Gefühl gehabt, hier kann ich so sein, wie ich bin. Und egal, ob ich mir jetzt Strasssteine ins Gesicht klebe abends oder mich da in so ein Leopardending da reinzwänge, das ist völlig okay.
Sehr schön.
Ja, und das hat mir schon gut gefallen. Aber daraus ist dann auch der Wunsch entstanden, anstatt Kunst, Modedesign zu studieren. Mhm. Ich bin hier 3 Jahre in London geblieben, habe aber dann auch, es war da auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, ne? Es war halt ständiger Geldmangel. Dann war da auch die Zeit, wo immer ständig die U-Bahn gestreikt haben. Es verging nicht eine Woche, wo ich nicht eine Stunde in der U-Bahn eingequetscht war, weil da wieder irgendwas stehen geblieben ist. Und es war dann auch irgendwann an einem Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt reicht's mir. Und bin dann nach Antwerpen gewechselt fürs Modedesignstudium. Und um es alles abzukürzen, da hat sich aber eigentlich dieses ganze Problem ist dann wieder auch so ein bisschen aufgekommen, diesen Konflikt, den ich hatte, weil gerade Antwerpen, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken zu gemacht, ne? Gerade Antwerpen ist eigentlich der Ort für Understatement auch. Mhm. Ja, die haben schon den Glamour, aber das ist schon alles auch eher dekonstruktiv und ein bisschen, ne? So. Da habe ich mir also auch nicht unbedingt einen Gefallen getan. Nichtsdestotrotz, das Studium wurde dann beendet und ich bin dann auch aus Geldgründen wieder zurück nach Köln gegangen, um mich da auch ein bisschen zu fangen. War auch nicht, dann kam da so ein bisschen die Krise, was mache ich denn jetzt? Gehe ich ins Angestelltenverhältnis oder nicht? Und ich habe dann angefangen, in so einer Zeit der Orientierung Handtaschen selber zu nähen und die zu verkaufen. Und das wurde dann recht schnell ein Selbstläufer, weil auch das war wieder ein Zufall. Da kam eine Vertriebsagentur aus Düsseldorf auf mich zu, die gesagt hat, die finden wir aber toll, die Taschen. Können Sie nicht noch mehr davon nähen? Und schwupps wurden diese Taschen in ganz Europa verkauft. Und ich habe mich dann gesehen, dass ich da diese Taschen Tag und Nacht genäht habe. Und die hatte ich auch nicht sehr besonders toll kalkuliert. Ich habe da super lang an einer Tasche rumgenäht und habe die dann trotzdem nur für 50 Euro verkauft. Also wurde zwar viel verkauft, ich hatte aber von Management und wie ich das alles war, eigentlich gar keine Ahnung. Und es kam dann eine Bekannte auf mich zu, die das Ganze auch sehr spannend fand und die halt diesen Management-Background hatte. Also es war keine Freundin, weil wir haben uns dann schon irgendwo kennengelernt und wir sind dann durch die Zusammenarbeit auch Freunde geworden, aber wir haben uns dann zusammengetan und sie war ganz darauf erpicht, das Ganze auf ganz große Ebene zu ziehen. In der Tat haben wir dann auch noch einen Kredit bekommen, haben die Taschen dann in Fernost herstellen lassen, haben uns die Messestände in Europa von irgendwelchen europäischen Fonds sponsern lassen und haben dann da unsere Ausstellung. Es war sehr abenteuerlustig, muss ich sagen. Das war noch vor dieser Instagram-Zeit. Wir sind mit dem Wohnwagen durch Europa gereist mit unseren Köfferchen, die wir uns auch noch von Remova haben sponsern lassen. Dann haben wir uns da die Kartellmöbel eingepackt in so ein LKW und sind damit nach Paris gefahren, haben die alle noch in den 5. Stock geschleppt, weil wir Angst hatten, die werden uns nachts geklaut. Also es war also wirklich total abenteuerlustig. Ja. Ja. Aber am Ende sind wir voll in die Pleite reingeschlittert auch, ja, mit unserer tollen Idee, ja, und einem riesigen Berg Schulden. Aber wir haben wahnsinnig tolle Abenteuer erlebt, ja. Ich habe alles kennengelernt, was man da. Wir waren in allen Zeitungen drin und in der Textilwirtschaft und alles, ja, aber trotzdem am Ende eine totale Bruchlandung, aber ich habe viel gelernt. Ja?
Super.
Ich habe viel gelernt.
Ja, ja. Da muss ich ganz kurz einhaken, weil das ist was ich für mich irgendwann gelernt habe. Man hat immer so eine Momentaufnahme. Man blättert durch eine Cosmopolitan und sieht und irgendwie so diese halbe Seite, wo irgendwie zwei große Bilder sind und kurz ein bisschen Text und dann kann sowas aufkeimen wie, ach, schau mal hier und die Person kriegt da so hin und was auch immer und sowas. Das können auch einfach nur Flugphasen sein. Und die Landung ist dann ganz schön krass teilweise.
Und das ist ja auch so, weil ich bin in dieser Branche ja schon seit sehr vielen Jahrzehnten. Und da siehst du natürlich, ich habe hier alle Berliner geilen Newcomer-Labels beobachtet. Mhm. Ja, da sind ja irgendwie die Super-Hype-Stars aufgepoppt. Und es ist wirklich nur ein Bruchteil von denen, die hängen geblieben sind. Die kannst du da wirklich von 100 Leuten, hast du dann 5 Jahre oder 10 Jahre später, bleiben dir nur noch 2 übrig. Mhm. Ja, und die sind dann schon so fusioniert kommerziell, ja, dass die schon, die findest du dann auch bei in den großen Kaufhäusern schon. Mhm. Ja, so. Das ist halt ein kommerzieller Markt. Mhm. Und das eine ist der Glamour und das Marketing. Und das andere sind die Zahlen, die dahinter stehen. Mhm. Und man braucht sich ja nur die Leute auf der Straße anzuschauen und zu sehen, was die tragen oder was man selber trägt. Wen kennst du denn in deinem Freundeskreis, der sich ein Avantgarde-Kleid für 20.000 Euro irgendwo kauft? Oder lass es ein Sweatshirt für 500 Euro sein von irgendeinem unbekannten Berliner Designer, der da irgendwelche Clowns drauf gepatcht hat. Mhm. Wen kennst du? Das eine ist Realität. Und das andere ist der Traum, ja, oder dieses, so. Und genau, also wir waren ein Teil davon. Das war dann eine schöne Erfahrung. Und ich habe dann, als wir gemerkt haben, das ist ein Desaster, wir haben uns dann getrennt. Und ich habe aus diesem Müllhaufen, da habe ich eine Designagentur gemacht, weil ich hatte ja wir hatten ja das Büro und alles und musste die Schulden ja auch irgendwie abstottern und das Netzwerk war da mit den ganzen Leuten und Designern und dann habe ich daraus eine Designagentur gemacht für Accessoires und Handtaschen und ich habe dann Taschendesigns für viele deutsche Modelabels gemacht.
Ach.
Also so Gary Weber, aber auch Aigner.
Okay.
Viele, die dann irgendwie auch mal Engpässe haben, für die habe ich die Modelle gemacht. Ah. Ja, und ich habe dann fürs Deutsche Modeinstitut die Trendforecasts gemacht und dann Vorträge auf der Bühne zu den neuesten Trends. Und da war ich ganz schnell in der Spirale drin, weil du hast natürlich die saisonalen Abgaben. Ne? Also du haust eine Sache auch raus und dann kommt schon das nächste. Und das war ja auch eine ganze Zeit, ich habe das ja auch geliebt. Ich habe es auch geliebt, auf die Bühne zu stehen. Ich habe es auch geliebt, auf die Messen zu gehen. Aber im Grunde ist das auch so ein bisschen etwas, ich muss sagen, ich habe Modedesign studiert in einer Zeit, in den 90ern. Da bin ich ja angefixt worden von dieser Ära von Alexander McQueen und Jean-Paul Gaultier und Vivienne Westwood und wir hatten so Träume und Ideale, wie wir das alles irgendwie, weißt du, das war so ein bisschen dieser ganze Spirit, der da mit hing und am Ende hast du dann diese Vorträge gehalten über so Patchwork-Boots und ob die sich, oder ob jetzt der Blockabsatz ist oder der Keilabsatz und ich habe mir auch manchmal, kam ich mir selber ein bisschen lächerlich dabei vor, ja, weil ich gedacht habe, ey, diese ganzen Trendprognosen, es schlittert doch, wenn wir, also das, dieser Umbruch, den wir in den letzten Jahren in der Modebranche erlebt haben, der ist weg von der Darstellung, ja, hin zu Social Media Influencer und Marken und mehr in eine ganz andere Richtung, was Mode hat sich doch in eine ganz andere Richtung entwickelt. Und wir haben auch nicht mehr diese Clubkultur, die es noch gab, wo man sich da irgendwie stundenlang für aufgebrezelt hat, um da seinen Auftritt auf der Tanzfläche hinzulegen. Ja? Das existiert nicht mehr. Du machst jetzt Dress for TikTok-Videos. Ja? Welches Outfit von ASOS ist das coolste? Stimmt ab. So.
Ich war kürzlich auf der Chic Belgique hier im belgischen Viertel und ich war völlig überrascht, weil ich kannte das gar nicht, wie viele Leute unterwegs waren, die ihre kompletten Kamerateams dabei hatten und sich dann präsentiert haben und dann standen die an irgendwelchen Ecken, haben sich da so wahrscheinlich verabredet gehabt, haben dann zusammen gerade irgendwelche Aufnahmen gemacht
ja,
und so.
Ja,
und
ja.
ich will ja jetzt nicht überheblich klingen, aber ich finde unglaublich viel davon wahnsinnig uniformiert. Also ja, es ist so vorhersehbar. Ja, es ist alles so eine Sylvie-Mais-Schiene. Ja. So dieses komische... das ist so, ich nehme mir so ein Abziehbild und klebe das so über mich drüber irgendwie. Und das finde ich super, super schade, weil da ja eigentlich gar kein Platz mehr ist für wirkliche Individualität.
Ja,
und
ja.
Auch was da so rauswächst oder rauskommt.
Ich weiß, und ich fühle mich da manchmal wie so, weißt du, dann denke ich mal, bin ich einer von diesen Omas, die dann sagt, früher war alles besser.
Ach ja. Ja,
aber ich erinnere mich wirklich so in den 90ern, wenn wir uns zurecht, manchmal, dann haben wir uns getroffen und dann haben wir uns stundenlang zurecht gemacht, ja, was wir anhatten, das war schon nicht mehr normal, mit irgendwelchen langen Glitzerkleidern vom Flohmarkt, die mit langer Schleppe, und dann haben wir uns irgendwelche Stofftiere als Broschen drauf geklebt und geklemmt und riesige Plateauschuhe und dann noch Tänze zu Hause gemacht, um zu gucken, ob nichts reißt. Und dann ging da die Luzi ab auf dich. Man muss das ja, du weißt das ja auch noch, ne? Was da, das war eine Clubkultur. Riesige Schlangen davor. Einer freakiger als der andere. Yeah. It's gone. Yeah. Ja? Yeah. Naja, so. Und, und das ist halt nicht mehr, das war halt jetzt nicht mehr die Motivation, die ich hatte. Und das war auch der Punkt, der mir so gefehlt hat. Ich habe die zwei Kinder bekommen. Und das war dann auch der Break für mich.
Da gab es aber die Agentur noch? Oder
also ich habe es auslaufen lassen. Ich muss sagen, ich habe mit Kind 1 noch voll durchgearbeitet, weil ich gedacht habe, ich mache das wie die französischen Muttis. Ja, und was soll's? Ich habe das dann auch so total patriarchal gesehen. Ich habe gedacht, ich bin so eine von diesen Coolen. Ich habe das überhaupt nicht durchschaut. Ja? Dass ich wollte mir da irgendwie selber was beweisen. Ich finde es, also im Nachhinein denke ich mir, das hätte ich mir echt sparen können. Weil wofür? Da hat mir keiner irgendwie einen Pokal für gegeben. Und bei Kind 2, ich weiß noch, ich hatte eine Abgabe, ein ganz wichtiges Projekt für eine Düsseldorfer Firma, für einen Trend-Forecast. Und ich habe das abgegeben 2 Wochen vor Niederkunft und habe noch stillend, ja, dann gab es die Niederkunft im Dezember, und im Januar habe ich wieder meinen Vortrag gehalten. Und ich weiß noch, mir sind auf der Bühne fast die Möpse geplatzt, weil ich dann schnell noch stillen musste. Ja, da gab es dann schon diese Flecken am T-Shirt, weil ich gedacht, ich bin dann runtergerannt. Mein Vater hatte das Säugling noch und hat mich schnell an die Brust gehalten, ja, sonst wäre noch ein Unglück passiert, weil ich es unbedingt wissen wollte. So. Und im Nachhinein denkst du, das war das Dümmste, was es gab, weil es gab dann auch einen Personalwechsel mit der Firma, und dann kam dadurch auch Konflikte zustande, weil ich da auch manchmal jeden Knopf rechtfertigen musste vorher, also ne, um irgendwie meine Kontakte. Da habe ich gedacht, wofür mache ich das eigentlich? Ne? Das ist so lächerlich. Also ich hatte da wirklich auch so eine kleine Sinnkrise drüber. Dann kam ja auch noch die Autismusdiagnose von meinem Sohn dazu, bei der ich gedacht habe, also wofür racker ich mich hier eigentlich ab, ja, wenn hier noch ein paar andere Dinge sind, wo ich gebraucht werde, was vielleicht auch jetzt gerade wichtiger ist. Und habe mich da einfach auch bewusst zurückgezogen, weil ich da auch den Sinn nicht mehr, ich muss ganz ehrlich, ich habe da gar keinen Sinn mehr drin gesehen. So. Und das war jetzt nicht nur wegen der Kinder, sondern wie gesagt, am Anfang habe ich gedacht, oh, I can do it. So. Aber irgendwann habe ich gedacht, wofür eigentlich? Warum? Ja. Und
was ja total für deine emotionale Intelligenz spricht, ab einem gewissen Punkt dann wenigstens irgendwie mal drauf zu hören und zu sagen, so, Moment, jetzt kann ich auch mal in so einen Orientierungsbreak gehen. Klingt gerade so ein bisschen
danach. Ja, es war auch ein Break, muss ich wirklich sagen. Und das ist ja oft dann auch so, in dem Moment, wo man von einem Schicksal quasi auch mal rausgezogen wird. Manchmal ist das ja auch so eine Art, es war ja gar keine freiwillige Entscheidung. Man hat die, ne, das ist ja irgendwo, gerät man dann in so eine Zwangspause, und in dieser Pause merkst du, in diesem Abstand dazu, merkst du dann eigentlich, auf einmal guckst du dir das von außen an. Du bist ja nicht mehr drin, so guckst du dir von außen an und guckst dir das Spektakel an und denkst so, eigentlich will ich da gar kein Teil davon mehr sein. Das hört sich dann auch wieder überheblich an. Weil es ist dieser, du merkst, was war die Motivation? Warum wollte ich das am Anfang machen? Warum wollte ich Modedesign studieren? Warum wollte ich überhaupt diese ganze Kiste machen? Das bin ja ich, ja? Das ist mein Weg auch zu mir selber, und auch diese ganzen Konflikte, die ich mit mir rumgetragen hatte, wie laut und wie wild darf ich sein und wie sehr muss ich mich anpassen, das ist ja auch so was mich mein Leben lang begleitet hat. Deswegen war das so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, boah, nee, ich brauche da jetzt mal eine Pause von. Und dann Ja, und dann habe ich angefangen, das zu machen, was ich vor dem Modedesign gemacht habe. Ich habe wieder angefangen zu malen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe während des Modedesign-Geschichte habe ich immer nebenbei illustriert und gemalt, weil ich habe alle meine Lookbooks, mein Marketingmaterial habe ich immer selber bemalt. Ja, also ne, wenn es irgendwelche Flyer gab oder wenn, ne, dann habe ich da meine Illustrationen oder meine Bilder drauf gemalt, oder wenn es Kooperationen gab mit Zeitschriften, dann habe ich denen noch die Horoskope dazu. Aber dann macht ihr macht mal einen Artikel über mich, dafür mache ich euch eure Jahreshoroskope. Solche Deals gab es immer und ich habe das immer geliebt und ich habe zwischendurch auch immer mal Ausstellungen gemacht. Das war halt irgendwie nebenbei und es war eigentlich auch immer, um meine Kollektion zu flankieren und das irgendwie so. Und dann war das die Zeit, wo ich gedacht habe, ach, ich will da eigentlich wieder hin. Ich möchte das wieder machen, was ich ursprünglich gemacht habe. Und dann kam so eins zum anderen und dann kamen wieder so ein bisschen die ersten Ausstellungen, Auftragsarbeiten und ja, diese Beschäftigung mit alter Mythologie, die mir gezeigt hat, ach, okay, die sind ja doch auch sehr symbolisch und die haben ja auch das so in sich drin, was ich ja auch so liebe, dieses Ornamentale und diese Symbolik und dieses Überbordende, weil das ein Stück weit die Spiritualität ist, die da auch mit zum Tragen kommt. Und ja, da bin ich jetzt irgendwie in den letzten Jahre eingetaucht und habe da so meinen Weg gefunden.
Gab's da so ein initialen Punkt, wie diese Göttinnen, die ja irgendwie erschienen sind? Kannst du da irgendwas festmachen?
Also ich glaube, es war, ja, ich wünschte, es war wirklich vor, ich glaube, Religion hat mich ja schon immer beschäftigt. Ich hatte Religion, Leistungskurs, ja, da hatte ich dann da wurde ich immer für belächelt. Oder als die Zeugen Jehovas an der Tür geklingelt haben, habe ich gedacht, ach, ein Bibelstudium wollte ich schon immer mal machen.
Okay,
ja?
Okay.
Ich fand das total, habe ich die zum Bibelstudium eingeladen. Also, weil ich das dann immer spannend fand. Ja gut, die hatten natürlich ein anderes Ziel. Mhm. Die waren oft dann auch ziemlich frustriert. Weil
das heißt,
dann,
du hast sie reingelassen?
Ja, und, sich, und meine Mutter und ich habe gesagt, dürfen die regelmäßig zum Bibelstudium kommen? Oh. Und die so, ach, mach doch, was du willst. Ja, dann sind die da. Ja, ich fand das immer spannend.
Die haben auch eine ganz eigene Auslegung.
Die haben eine ganz eigene Auslegung, aber ich habe das immer total aufregend gefunden, mich mit denen darüber zu unterhalten und auch sie herauszufordern, wie sie darauf kommen, dass denn so oder so oder so das ausgelegt werden muss. Und, ne, und das war eigentlich auch immer, ich habe meine ganze Kindheit auch in der Kirche, ich bin ja in der Südstadt aufgewachsen und viele AGs und OGS und sowas gab es ja nicht. Also wir waren ja nachmittags immer in diesen ganzen Kirchenclubs. Ja? Das war das Einzige, was erschwinglich war. Da war man immer in der Kirche und mein ganzes Nachmittagsleben hat sich immer in der Kirche, und ich weiß noch, und wir hatten da eigentlich es war kein Pfarrer, das war da irgendwie dieser Leiter da von dem, der hat uns dann den Flötenunterricht gegeben, den Chorunterricht. Ja, und ich habe meine Jugend in der Kirche oft verbracht, weil das war der Einzige, das waren dann oft die Freizeitangebote.
Andere Zeiten.
So, und ich habe mich immer für Feminismus interessiert. So, aber für mich waren das zwei Themen, die nicht zusammengepasst haben, weil ich kannte ja nur Vaterreligionen. So, mir war das überhaupt nicht klar, dass es dazu noch eine Alternative gab. Vielleicht noch ein bisschen Buddhismus, ja, so kam gerade neu auf, ja. So, aber ich bin in der Welt groß geworden, wo man mir erklärt hat, es gibt die drei großen Weltreligionen und dann kann man sich entscheiden und die sind ja auch ganz tolerant miteinander, ja, und that's it, ja, und dass das natürlich mit meinen Vorstellungen, wie eine Frau, wie ich mich als Frau sehe oder wie ich die Frauen sehe, überhaupt nicht zusammengepasst hat. Der Aha-Moment kam erst vor ein paar Jahren. Ich muss sagen, das war wirklich auch die Zeit, wo ich mich so ein bisschen zurückgezogen habe. Da habe ich zum ersten Mal Bücher gelesen, auch von Matriarchatsforschern oder Maria Gimbutas, die über alte diese alten archäologischen Funde gesprochen hat. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, dass vor der Erfindung der monotheistischen Religionen es eine überall in der Welt die Menschen sowohl an Götter als an Göttinnen geglaubt haben und diese halt die Repräsentanten der Erde und der Natur waren. Alles, was sich in der Natur abgespielt hat, hat man quasi in der Götterwelt so ein bisschen nachempfunden, nachgespielt. Und wenn man dann noch weiter zurückgeht, da findet man gar keine männlichen Götter mehr. Da findet man nur noch weibliche Götter, aber nicht die, die als Gegenpol zum männlichen strafenden Gott sind, der da irgendwie, ne? Sondern es war dann eher so etwas wie eine Verkörperung der Mutter Natur. Mhm. Ja, alles war irgendwie Mutter Erde, so, ne? Und das, daraus sind halt diese Symbole entsprungen. Schlange oder Drache und auch viele Tiere, die heute als eklig gelten oder böse, ja, die waren früher halt mit Göttinnen verbunden. Die Schlange, der Drache, in China hat der Drache immer noch einen hohen Stellenwert, aber nicht in Europa, da haben die Drachentöter die ja schön abgemurkst. Warum? Oder warum gab es überall die Drachen? So, Schweine, ja, überall, wo das Schweinefleisch, das Schwein als dreckiges Tier bezeichnet wird, gab es einen Kult um die Göttin und ihr Schwein. Ja? Also das sind halt Sachen, das fand ich schon, mich hat das sehr fasziniert, wie diese Verdrehung gekommen ist. Und da habe ich nur gedacht, wie kann das sein? Warum? Ja? Und dann ist mir das, dann ist mir klar geworden, dass ich vieles von mir selber da drin gefunden habe, in diesem Ausdruck von mit diesem Aufkommen von diesen patriarchalen Religionen, die den Frauen schon sagen, sei mal ein bisschen leiser, sei nicht so laut, sei nicht so sexuell, sei nicht so überschweifend und ordne dich unter, dass ich mich da sehr wiedergefunden habe und gedacht habe, Mensch, da hat man die alten Göttinnen ja ganz schön auf den Scheiterhaufen verbrannt, ja, so ungefähr, deren Nachkömmlinge.
Ich würde gerne versuchen, eine kurze Geschichte hier mit reinzuschmeißen, in der Hoffnung, dass du das vielleicht sogar kennst. Ich habe irgendwann mal was gelesen über Walfang, so in dem Inuit-Umfeld. Und das sind ganz kleine Stämme im Endeffekt, die mit ihren kleinen Kanus mehr oder minder Wale in Buchten reintreiben. Weil nur da haben sie eine Chance, im Endeffekt dann auf diese großen Tiere mit ihren Harpunen da irgendwie einzustechen. Und während dieses Prozesses gibt es einen Häuptling und es gibt eine Häuptlingsfrau. Und der Häuptling, der leitet diejenigen an, die in den Booten sind. Und die Häuptlingsfrau sitzt in der Mitte dieser Bucht und meditiert. Und in dieser Geschichte, ich kriege jetzt eine Gänsehaut, wenn ich dran denke, wurde erklärt, dass das gesamte Volk, der gesamte Stamm, der dann im Endeffekt in dieser Jagd ist, auf der Energie dieser Häuptlingsfrau das realisiert. Also sie erzeugt im Endeffekt ein Energiefeld, was sowohl auf diese Wale einwirkt, als auch im Endeffekt auf ihr eigenes Volk.
Ja.
Und das fand ich so unglaublich. Das fand ich auch so schön, weil letzten Endes das auch nochmal diese Dualität zeigt. Es ist ja kein Entweder-Oder. Das Schlimme ist ja im Endeffekt, dass immer irgendwo so eine Seite dann als schön oder gut oder was auch immer dargestellt wird.
Das ist ja das Problem, wenn man von matriarchalen Kulturen spricht, da kommt dann oft so ein Augenrollen, so, oh, jetzt sollen die Frauen es besser machen als die Männer. Also dabei ist es, matriarchale Kulturen sind egalitäre Kulturen. Da geht es darum, dass die Männer sein dürfen, auch mit mehr männlichen Energien, dass die Frauen ihre weiblichen Energien leben können, dass es auch Zeiten gibt, wo alles miteinander vermischt wird, ja, wo das eine in das andere fließt. Ja, das ist sehr interessant, sich das in den Ritualen anzugucken. Und dass das überhaupt nichts damit zu tun hat, dass ein Matriarchat die Herrschaft der Frau ist, ja, sondern das ist ein komplett anders gedachtes System und hat auch nichts mit Kommunismus. Man muss sich damit befassen und es gibt gerade wirklich eine Bewegung von Anthropologen, die wirklich entschlüsseln diese alten, die indigenen Völker und die ganz neu betrachtet werden, weil man hat das ja wirklich die letzten Jahrhunderte mit so einer Überheblichkeit sich angeguckt, nach das die Primitiven, ja, wir müssen die jetzt mal studieren, was die für schräge Sachen machen, ja. Aber es wird jetzt, merke ich, weil ich gucke mir ganz viele, lese ich mir diese anthropologischen Sachen durch oder ich gucke mir das nochmal, diese Vorträge an. Jetzt gibt es einen anderen Blick darauf, weil ich glaube, die Zeit ist jetzt so, dass die Leute dann doch, weil wir leben in diesen Zeiten des Umbruchs und das Interesse daran, was den Mensch wirklich zum Mensch macht, ist gerade so hoch und wir sehen, dass in diesen indigenen Gesellschaften, die sehen wir auf einmal gar nicht mehr als so primitiv an, wie noch vielleicht vor ein paar Jahrzehnten die Anthropologen es gesehen haben. Sie sehen jetzt mit ganz anderer Ehrfurcht diesen Umgang, den die Menschen haben mit ihren, im Umgang mit ihren auch Organisationen, wie sie organisiert sind und wie sie darauf achten, dass es allen gut geht, auch den Generationen danach und wie sie mit der Natur umgehen. Und dass das überhaupt nichts Primitives hat, nur weil es der spirituelle Aspekt eine große Rolle spielt.
Ja, ja, ja. Und alles, was du jetzt gerade zusammenfasst, zahlt genau auf dieses Konto ein, wo es ständig momentan drum geht, und zwar Nachhaltigkeit.
Ja.
Das ist ja auch interessant. Also ja, letzten Endes ist all das, was du gerade hier so wunderschön skizzierst, nachhaltig. Und das darf man ja auch nicht vergessen.
Ich glaube, das ist der erste Schritt, da überhaupt mal hinzuschauen. Jeder macht da sein, jeder versucht da seinen Beitrag zu tun. Ich mache das vielleicht mit meinem Buch. Und es wird bestimmt noch einige Jahrzehnte brauchen. Ja, ich glaube, weil es ist noch, wir sind noch so tief drin, auch in einem komplett, weil ich habe dafür auch Jahre gebraucht, um das tief zu durchdringen. Ja, weil ich es auch nicht, es ist wirklich schwierig, sich das von diesem System, dieses komplett andere, sich so reinzudenken und diese Welt aus einer komplett anderen Perspektive zu beleuchten. Ja, aber ich denke, dass die Zeit jetzt reif ist. Ja.
Oh, wow.
Ach, der Aufrüdige, wir werden sehen, ne?
Fantastisch.
Ja.
Nadine, ich würde das eigentlich am allerliebsten genau so jetzt im Raum stehen lassen. Es gibt bei mir immer so eine klassische Frage, was habe ich vergessen zu fragen, was möchtest du noch sagen? Ich gebe dir da jetzt einen kurzen Moment drüber nachzudenken. Meines Erachtens haben wir
noch
einen unglaublich weiten Bogen gespannt. Ja. Komm, schieß los.
Wer das Thema vertiefen möchte, kann gerne auch mal auf meinen Podcast gehen und den anhören. Er ist undomestiziert.
Ja, der wird ja komplett in die Shownotes mit reingenommen, überall verlinkt, auf jeden Fall.
Ja, genau.
Aber sehr
schön. Das sind die Themen, ja. Vielen Dank, dass ich jetzt darüber sprechen durfte. Es ist auch mal schön, selber nochmal das so für sich zusammenzufassen. Das ist ja wie ein kleines Roundup. Ja, kommt man sich wieder ganz toll vor.
Ich habe deine Energie sehr genossen und ich hoffe, das kommt rüber in dem, was wir gerade hier eingefangen haben. Ganz klasse und recht herzlichen Dank, Nadine.
Dankeschön, Rüdiger, für die Einladung.
Für heute hat es sich ausgeslappt. Der Erntehelfer ist vorbei und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.